Das war jetzt das hat mich jetzt im Moment gebremst, aber ich denke, wir kommen schon noch miteinander in Schwung heute Morgen. Als Evangelische Freikirche in Burghausen sind wir Gemeinde Jesu Christi. Das ist das ganz Entscheidende. Wir haben dann ja als zweites so in unserem Namen noch die Bezeichnung Mennonitische Brüdergemeinde. Das weist darauf hin, dass wir als Freikirche zurückgehen auf die Reformationszeit, so wie die lutherischen Kirchen. Die haben 2017 ihr 500-jähriges Jubiläum und gefeiert. Und der Anlass war eben dann 1517, der Anschlag der 95 Thesen an der Schlosskirche in Wittenberg durch Martin Luther. Wir als Freikirchen, die auf die Reformationszeit zurückgehen, werden 2025, in zwei Jahren also, das 500-jährige Bestehen feiern. Der Anlass damals, die erste Erwachsenentaufe, wieder nach vielen Jahrhunderten sozusagen. Erwachsenentaufe in dem Sinn, dass jemand, der als Baby getauft worden war, jetzt auf seinen persönlichen Glauben 1525 im Januar in Zürich getauft wurde, praktisch Freikirche ist dort entstanden. Denn sie haben ganz bewusst nicht mit irgendwelchen Obrigkeiten zusammen sich gestellt, sondern gesagt, Freikirche bedeutet, die Obrigkeit, die weltliche Obrigkeit darf nicht bei uns hier in die Gemeinde hineinsprechen. Der Herr ist das Haupt der Gemeinde und nicht irgendein Landesherr oder Fürst oder irgend so etwas. Das Entscheidende also, wir sind Gemeinde Jesu Christi. Jetzt muss ich das Ding noch hier rausholen und in Gang bringen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Leib seinem heiligen Tempel im Herrn. Oder diese andere grundlegende Stelle, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Auf diesem Grund stehen wir als Gemeinde und müssen wir stehen, wollen wir stehen auf dem Grund der Apostel und Propheten, die uns das Wort Gottes, das Neue Testament überliefern haben, der Herr durch sie und auf dem Eckstein Jesus Christus. Wie gesagt, Kapitel 13 in der Apostelgeschichte, die Apostel waren Barnabas und Paulus in Antiochien, in Pisidien. Sie waren ja in Antiochien gestartet, aber nicht dieses Antiochien, sondern das Antiochien in Syrien. Waren über Zypern dann in die römische Provinz Asien weitergezogen, heutige Türkei, waren dort auch in ein Antiochien gekommen und wurden schließlich vertrieben. Sie sind weitergezogen und kamen nach Ikonion und dort geht es dann weiter. In Ikonion gingen Paulus und Barnabas wie gewöhnlich in die Synagoge der Juden. Sie sprachen dort in derselben Weise, sodass eine große Menge von Juden und Nichtjuden zum Glauben kam. Aber die Juden, die nicht auf die Botschaft hören wollten, hetzten die nichtjüdische Bevölkerung auf, zur Erbitterung gegen die beiden Brüder auf. Trotzdem blieben sie längere Zeit dort und verkündigten die Botschaft von der Gnade des Herrn in aller Öffentlichkeit. Der Herr bestätigte das, indem er Zeichen und Wunder durch die Apostel geschehen ließ. Die Einwohner der Stadt spalteten sich in zwei Lager. Die einen hielten es mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als nun die feindlich gesinnte Gruppe Nichtjuden und Juden einschließlich ihrer führenden Männer einen Anschlag auf die Apostel vorbereiteten, um sie zu misshandeln und zu steinigen, flohen sie nach Ikonion, in die Städte Lystra und Derbe. Dort und in der weiteren Umgebung verkündigten sie nun das Evangelium. Sie waren vertrieben worden, kommen in die nächste Stadt und beginnen wieder neu. Und zwar wie gewöhnlich, wie sie es vorher gemacht hatten, in der Synagoge. Dort waren Juden, die zunächst mal bereit waren, andere Juden, die auf Reisen waren, anzuhören am Sabbat. Wenn die sagten, wir würden gern ein Wort des Herrn an euch richten, dann bekamen sie dazu Gelegenheit. Und auch hier sind Menschen da, die zum Glauben kommen, die reagieren auf diese Botschaft, die sich überzeugen lassen, ja, der Herr hat vorausgesagt, dass da ein Retter kommen wird, und sie erkennen und sagen, Jesus ist dieser Retter gewesen, beziehungsweise ist dieser Retter. Wir erkennen das. Und in den Synagogen waren meistens auch Griechen, die sich zu den Juden zur Synagoge hielten, weil sie sozusagen genug hatten von ihren Göttern, von diesen griechischen Göttern oder auch von den orientalischen Fruchtbarkeitsgottheiten. Das war nicht befriedigend für sie. Sie haben etwas Handfestes gesucht und haben sich dann zu den Juden gehalten, wenn die haben einen Gott verkündet, den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Sie wurden nicht Juden, das war ja alles nicht so einfach, außerdem mussten sie dann die, wie sind es, 513 oder 613 Gebote, die ein Jude einzuhalten hat, dann auch einhalten, wenn sie Juden geworden wären. Das haben sie meistens nicht gemacht, aber sie haben sich zu den Juden gehalten, haben begonnen, diesen Gott, den einen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, eben zu verehren. Die war natürlich total offen, wenn da jemand kam und sagte, Gott hat einen Retter geschickt, und jeder kann diese Botschaft hören und sich diesem Retter anvertrauen, egal ob Jude oder Nicht-Jude. Und solche sind hier natürlich dann auch zum Glauben gekommen. Die Apostel haben offensichtlich eine gewisse Strategie, die sie verfolgen, nämlich zunächst zu den Juden, zunächst in die Synagoge. Das haben sie auch im 13. Kapitel begründet. Sie haben gesagt, das ist Gottes Weg für uns. Wir als Juden, die jetzt Jesus Christus erfahren haben, wir gehen zuerst zu den Juden. Wenn die aber uns abweisen, dann gehen wir zu den Heiden, denn die sind auch gemeint mit der rettenden Botschaft Jesu. Eine gewisse Strategie, glaube ich, ist immer wichtig, wenn wir, auch als Gemeinde das Evangelium verkünden wollen. Wenn wir also sagen, wir sind hier in Burghausen, wir sind hier hingestellt worden vom Herrn, und hier, in diese Stadt hinein, wollen wir das Evangelium verkünden. Das ist durchaus richtig und wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie. Die Apostel hatten sich auch Gedanken darüber gemacht und sagten zuerst zu den Juden, dann zu allen, die sonst irgendwo bereit waren zu hören. Burghausen ist eine bayerische Kleinstadt. Die alteingesessenen Burghauser, die kennen sich. Daniela hat das in ihrem Beruf, in der Senioren-Tagesstätte immer wieder mitbekommen. Die Gäste, die Älteren, wenn sie die Todesanzeigen lesen, oh ja, den habe ich gekannt, das war ein guter Bekannter von mir und so weiter. Oder auch die Mitarbeiter, die nächste Generation, oh ja, die kenne ich, die dort und so weiter. Die Alteingesessenen kennen sich, also eine gewisserweise zusammengefügte Gemeinschaft in so einer Kleinstadt. Natürlich gibt es dann auch viele Zugereiste, Zugraste, wie es so hier in Richtung, ich krieg's immer nie ganz raus, wie es richtig ist, das Bayerisch, aber die es hier gibt aufgrund der industriellen Entwicklung und möglichen Arbeitskräften und so weiter, Wacker, da sind natürlich auch Christen hierher gekommen, auf diese Weise. Ich denke, ihr, Egmar, ne, sind als Christen, ihr seid als Christen hier nach Burghausen gekommen, Stefan und ich weiß nicht, wer noch alles. Da ist natürlich dann klar, okay, ihr kommt dann zur Freikirche am Ort. Man hätte vielleicht sich auch überlegen können am Anfang, wollen wir uns als Gemeinde, als Kirche in Burghausen auf diese Zugereisten sozusagen beschränken und sagen, das ist unsere Zielgruppe, die wollen wir gewinnen. Die alteingesessenen Bayern, das ist sowieso schwierig, die sind katholisch und so weiter. Das hat diese Gemeinde nicht gemacht, von Anfang an nicht, machen wir heute auch nicht. Das heißt, wir wollen alle als Gemeinde alle Menschen in Burghausen zu Jesus Christus rufen und mit dem Evangelium erreichen. Das macht es notwendig und wichtig, dass wir Vertrauen gewinnen bei den Menschen in dieser Stadt. Dass wir als Freikirche uns immer wieder sagen, okay, Vertrauen gewinnen ist ganz wichtig, damit sie bereit werden und bereit sind, die Botschaft überhaupt zu hören, damit sie nicht von vornherein sagen, ach, mit denen, da wollen wir nichts zu tun haben, das ist sowieso irgendeine schräge Sekte oder so etwas. Es ist wichtig, in so einer Kleinstadt, in einer bayerischen, katholischen Kleinstadt, Vertrauen zu gewinnen. Also alle Öffentlichkeitsarbeit, und Andreas hat ja da viel Zeit investiert, immer wieder in der Stadt, die Verbindungen und so weiter. Und dann diese Dinge, die eben auch Teil der Stadt sind, sozusagen der Kultur, also diese, der lebendige Adventskalender zum Beispiel, die Freikirche macht da mit, diese 5:05 Andacht, ich weiß nicht wie oft, ich glaube zweimal im Jahr oder irgend sowas, es ist die Freikirche da dabei. Das sind wichtige Dinge, dieses Teamcamp natürlich, wo die Mehrheit der Teilnehmer nicht aus dieser Gemeinde kommen. Die Teams kommen aus irgendwelchen Familien in der Stadt und erleben die Freikirche als etwas, das, ja, die also in der Lage sind, etwas Großartiges da für Teams auf die Beine zu stellen. All solche Dinge sind ganz wichtig, um das Vertrauen zu gewinnen, um Brücken zu bauen, sozusagen, zu den Menschen hier in Burghausen. Wir verbieten diese Räume an Gruppen aus der Stadt. Auch das hilft ja irgendwo, dass Leute hier schon mal reinkommen, dass die Hürde sozusagen, diese Räume überhaupt zu betreten, abgebaut wird. Es hat vor Corona Alpha-Kurse gegeben hier, wo Leute eingeladen worden sind, eben auch so von dieser niederschwelligen, wie man sagt, Perspektive heraus, Menschen einzuladen, mal zu kommen. Und im Alpha-Kurs, da beginnt man ja mit einem Essen, das ist also ein Haufen Aufwand für die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob wir in Zukunft bald vielleicht mal wieder einen anbieten werden. Und dann gibt es einen kleinen Vortrag über das Evangelium, und dann setzt man sich in Gruppen zusammen. Und von der Gemeinde ist das Ziel, hören, wie haben die Leute das jetzt verstanden? Wie haben sie es aufgenommen? Wie denken sie darüber, über dieses Thema, dass Gott uns liebt, dass aber unsere Schuld und Sünde da den Weg zu Gott versperren? Das, so, glaube ich, irgendwo fängt es ja dann irgendwo an, und dann Jesus Christus und so, das Evangelium wird dann so entwickelt und ausgebreitet. Wie kommen die Menschen damit zurecht? Hören. Um da eben ins Gespräch dann weiterzukommen. Bei all dem, also wenn wir irgendwas tun in der Öffentlichkeit als Gemeinde, ist es immer wichtig, das im Auge zu behalten. Das Vertrauen, das wir schon aufgebaut haben, dürfen wir nicht leichtfertig verspielen. Wir brauchen die Wegweisung Gottes, wir brauchen das Gebet, dass Gott uns die Wege in diese Stadt hinein zeigt. Wir brauchen auch das Gebet für neue Ideen. Vielleicht gibt Gott uns neue Wege, neue Ideen, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Und wir brauchen natürlich das Gebet, wie es Jesus uns ja gelehrt hat, um Mitarbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Diese Mitarbeiter sind vielleicht schon hier, aber das Gebet, Herr, mach du sie bereit und gib ihnen den Schubs, dass sie es wagen, zu sagen, jawohl, ich helfe hier mit oder ich mache mich da mit auf den Weg. Also Evangelisation, Menschen für Jesus zu gewinnen, ist natürlich unser Auftrag, es ist aber wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, so wie die Apostel auch, dass wir eine gewisse Strategie haben. Und ich denke, die Strategie dieser Freikirche in Burghausen ist eben das, Vertrauen gewinnen, um Brücken bauen zu können, dass das Evangelium auch angenommen werden kann und nicht von vornherein abgeblockt wird. Planmäßige evangelistische Arbeit, der Apostel führt zu viel Frucht. Gemeinde Jesu entsteht. Die Apostel haben nicht nur das Ziel gehabt, letztendlich, ja, wir wollen ein paar Leute für Jesus gewinnen. Nein, das Ziel ist schon Gemeinde Jesu. dass die entstehen soll, dass Gemeinden gegründet werden sollen. Wir sehen das ja immer wieder eigentlich in den Orten, wo sie hinkommen und beginnen zu verkündigen, dass sich Gruppen bilden sozusagen. Ich habe das hier mal von, irgendwo bin ich langsam da mit dem Schalten und eile voraus mit dem Sprechen. Gut, aber da sind wir jetzt eigentlich und dann wollte ich das, also die Einwohner, Vers 4, die Einwohner der Stadt spalten sich in zwei Gruppen entstehen. Die eine Gruppe, die Juden, die nicht gehorchen wollten, also die der Botschaft nicht gehorchen wollten, so heißt es in der Elberfeld-Übersetzung, oder die nicht auf die Botschaft hören wollten, die bilden dann ein Lager, eine Gruppe, und das andere Lager eben die, die gehört haben, die offen waren, die das Evangelium angenommen haben. So finden sich diese, die da zum Glauben kommen, die positiv auf diese Botschaft reagieren, eigentlich gleich in einem Lager zusammen, in einer Gruppe. Das ist noch keine Gemeinde, aber es ist die Voraussetzung dafür, dass aus diesen Neuchristen, die sich da zusammenfinden, eine Gemeinde werden kann. Der Herr bestätigt diese Arbeit und sie bleiben dort, trotz diesem Widerstand von diesem anderen ungläubigen Lager. Und dann heißt es, dass der Herr Zeichen und Wunder geschehen hat lassen. Er hat also diese Botschaft der Apostel machtvoll bestätigt, machtvoll unterstützt. Und das Wort, dieses Wortpaar findet sich ja eigentlich immer wieder, Zeichen und Wunder. Ein Wunder ist so eine Kraftwirkung Gottes, wo Gott diese normalen Naturgesetze irgendwo durchbricht und eine Heilung geschieht, das kommt im nächsten Ort, wo jemand, der noch nie gegangen ist, auf einmal aufsteht und anfängt zu gehen. Also Machtwirkungen Jesu, und das Wort Zeichen weist darauf hin, da steckt eine Absicht dahinter. Gott tut es, weil er etwas zeigen will, etwas beweisen will, etwas bestätigen will, nämlich die Macht Gottes, die Macht Gottes durch Jesus Christus, die wirkt durch die Apostel. Er will zeigen, dass hier alle Verlorenheit überwunden werden kann, dass die Fesseln der Sünde gebrochen werden können, dass auch dämonische Verstrickungen gelöst werden können, weil Jesus der Machtvolle, der Stärkere ist. Wir haben es ja auch gesungen. Die neuen Christen bilden also von Anfang an so eine Gruppe. In diesem Fall hier ist aber eben es auch so in Ikonion, dass sich die Gegnerschaftsgruppe immer stärker formiert und zusammenfindet und immer die Gegnerschaft, das Gegen diese Apostel immer stärker wird. Und dann müssen sie eben auch fliehen. Und sie fliehen in die nächste Stadt, 30 Kilometer weiter ungefähr, in Lystra heißt dieser Ort. Da haben wir es, ich lese weiter. In Lystra lebte ein Mann, der keine Kraft in den Beinen hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie einen Schritt getan. Der hörte zu, wie Paulus redete. Als Paulus ihn fest anblickte und sah, dass er den Glauben hatte, er könne geheilt werden, sagte er mit lauter Stimme zu ihm: Steh auf, stell dich gerade auf die Beine. Da sprang der Mann auf und begann umherzugehen. Viele Leute hatten gesehen, wie Paulus das tat, und riefen auf Lykaonisch, das war die traditionelle Sprache, die gebildeten Sprachen Griechisch, wie ja eben die Apostel auch, Lykaonisch konnte keiner von ihnen. Die sagen, die Götter sind als Menschen zu uns herabgekommen. Sie nannten Barnabas Zeus, Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Der Priester des Zeus-Tempels vor der Stadt ließ Stiere und Kränze zum Stadttor schaffen, wollte den Aposteln zusammen mit der Bevölkerung Opfer bringen. Als Barnabas und Paulus das hörten, rissen sie entsetzt ihre Obergewänder auseinander, jüdisches Zeichen für ja so Entsetzen, das kann ja nicht sein, und Trauer, und riefen oder ja riefen, rannten in die Menge, heißt es da, und riefen. Was sie sagen, machen wir gleich. Hier also beginnt der Dienst nicht in einer Synagoge in dieser Stadt. Vielleicht gab es keine, durchaus möglich. Es waren 7 jüdische Männer nötig, um eine Synagoge zu gründen. Frauen zählten da nicht, 7 Männer, die bereit waren dazu, sich zusammenzutun und sagen, wir beginnen hier an diesem Ort eine Synagoge. Paulus predigt also auf einem öffentlichen Platz, Marktplatz vielleicht, oder irgendwo am Stadttor, weil der Zeuspriester ja zunächst mal zum Stadttor da seine Stiere da schaffen lässt. Aber viele Menschen sind da, die kriegen es mit, was der Apostel sagt, aber auch dann, was er tut, nämlich dieses Wunder bekommen sie mit. In dieser Stadt gab es eine Legende, die besagte, die Götter sind schon einmal in der Vergangenheit, vor Jahrhunderten zu unseren Vätern herabgekommen in die Stadt. Und unsere Väter haben sie damals nicht erkannt, die haben sie nicht verehrt, die haben sie nicht gewürdigt. Und deshalb sind wir als Stadt ein Stück weit bei den Göttern in Ungnade. Und das ist der Hintergrund, dass hier die Leute schnell reagieren und sagen, dieses Mal, das darf uns nicht nochmal passieren. Und sofort der Zeus-Priester da, Stiere kommen her, Kränze, was immer, wir werden denen ein Opfer bringen. Die Apostel reagieren im Grunde genauso schnell, wo sie das mitkriegen, wo sie es verstehen, was hier vor sich geht. Die wollen uns ein Opfer bringen. Das kann doch nicht sein. Wir lesen weiter. Ihr Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, genau wie ihr, und wir verkündigen, dass ihr euch gerade von diesen Nichtigkeiten, sie sagen gar nicht das Wort Götter, Nichtse, so könnte man es auch übersetzen, bekehrt zu dem lebendigen Gott. Zu dem, der den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was darin ist, geschaffen hat. In der Vergangenheit ließ er zwar alle nichtjüdischen Völker ihre eigenen Wege gehen, doch hat er sie nicht ohne Zeugnis von sich gelassen, indem er ihnen Gutes tat. So hat er euch vom Himmel her Regen geschenkt, gab euch immer wieder reiche Ernten, hat euch satt und froh gemacht. Selbst mit diesen Worten konnten sie die Versammlung nur mühsam davon abhalten, ihnen Opfer zu bringen. Sie sind, wie ich sage, schnell. Das kann nicht sein, das darf nicht sein, das können wir nicht zulassen. Da müssen wir sofort einen klaren Riegel vorschieben. Uns darf man nicht für Götter halten, das geht nicht. Die Ehre gebührt allein Jesus und Gott, dem Vater. Und die Apostel stellen dann auch gleich hier einen scharfen Gegensatz her. Sie sagen, unsere Absicht ist, euch zur Bekehrung zu bringen von diesen Nichtsen, die ihr bisher verehrt habt, diesen toten Statuen, hin zu dem lebendigen Gott. Das ist klare Konfrontation, das ist harte Konfrontation, die sie hier betreiben. Dann kommt eben diese Verkündigung von Gott, dem Schöpfergott, der eben alles gemacht hat, der ja über allem steht damit also auch offensichtlich, der aber auch euch Gutes getan hat, obwohl ihr nie von ihm gehört habt. Es ist euch nicht verkündigt worden. Gott hat die nichtjüdischen Völker so ihre Wege gehen lassen, aber er hat ihnen Gutes getan. Er war auch da, schon da für euch und hat euch ja beschenkt. Die Verkündigung also beginnt hier ganz anders als in einer Synagoge. Da kann er damit von ausgehen, die kennen das Alte Testament, da kann er bei Abraham ansetzen oder in Antiochia war es bei Mose, konnte er ansetzen, dann ist er weitergegangen zu David und von David sozusagen hat er dann den Sprung gemacht zu Jesus. Hier ist die Möglichkeit der Verkündigung mit dem Schöpfergott. Damit fangen wir an. Das können diese Heiden auch irgendwo verstehen. Natürlich wussten sie, alles was da ist, muss ja irgendwo herkommen und geschaffen worden sein. Und dann geht es aber schnell weiter. Es ist irgendwie, die Apostel, die kommen hier gar nicht zu irgendeiner Ruhe. Dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonion. Sie schafften es, die Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen. Dann steinigten sie Paulus. Und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch während ihn die Jünger umringten, stand er wieder auf und ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Also kürzer und knapper kann man kaum einen Bericht schreiben als den hier in diesen Versen. Das ist kaum vorstellbar für uns. Wir haben hier einerseits das, was wir auch ja bei Jesus, bei der Kreuzigung Jesu haben. Von Begeisterung wird es im nächsten Moment sozusagen zu totaler Ablehnung. Mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Weg mit euch. So wie es damals die Juden. Weg mit diesem, ans Kreuz mit ihm. Sie hatten die großen Hoffnungen gehabt, Mensch, die Götter sind zu uns gekommen. Und dann stellt sich heraus, nee, es sind keine Götter, sondern es sind Leute, die uns eine neue Botschaft bringen und die uns sagen, das, was wir bisher verehrt haben, sind tote Statuen, sind nichts. Bekehrt euch zu dem einen lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieser klare Gegensatz, der kommt nun zum Tragen, indem dass sie sich durch diese Verführung der Menschen aus den Städten vorher, wovor sie vorher gewesen waren, Juden sind es, die einfach diese starke Ablehnung gegen neue Lehre sozusagen haben, weil sie sich, ja, sie können es irgendwo nicht sehen und annehmen. Und davon lassen sie sich verführen und dann kommt aus dieser Begeisterung eine totale Ablehnung. Und dann heißt es eben so ganz kurz und knapp, sie steinigten Paulus. Als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Sie waren der Überzeugung, wir haben ganze Arbeit geleistet. Den sind wir los, der ist tot, weg mit ihm. Den Barnabas hatten sie wahrscheinlich irgendwie nicht erwischt, wissen wir nicht. Also auch da eben keine weitere Info. Dann kommen die Jünger, kommen sie betend, kommen sie singend, als die Menschen eben weg waren. Wir wissen es nicht. Es sagt uns nichts. Es heißt, sie hielten ihn für tot. Aber wenn sie ihn für tot hielten, dann war er mindestens fast tot. Also es ist hier auf jeden Fall ein Wunder, dass geschieht, dass dieser Paulus einfach dann aufstehen kann, in die Stadt gehen und am nächsten Tag auf eine Reise gehen kann. Diese Reise bis zur nächsten Stadt waren ca. 100 Kilometer. Also ohne Wunder ist das nicht möglich und denkbar. Aber es wird eben uns nicht groß irgendwas weiter erzählt, ganz kurz und knapp. Lesen wir weiter. Dann kommen sie nach Derbe. Auch dort verkündigten sie das Evangelium. Und viele Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Die Verkündigung geht weiter und wieder schenkt der Herr Frucht. Und dann? Dann kehrten sie nach Lystra, Ikonion, schließlich auch nach Antiochia zurück. Überall ermutigten sie die Jünger, ermahnten sie, im Glauben standhaft zu bleiben. Wir müssen durch manche Bedrängnis hindurch, sagten sie, bevor wir in Gottes Reich einkehren. In jeder Gemeinde wählten sie Älteste aus, befahlen sie mit Fasten und Gebet dem Herrn an, an den sie glaubten. Gemeinden werden gefestigt durch Ermutigung, Lehre und klare Struktur und Ordnung. Wie kommen die Apostel dazu, diese Entscheidung zu treffen? Irgendwo ist hier jetzt genug, wir kehren um. Die Gemeinden brauchen jetzt neue Hilfe oder neue Kost oder ja, Weiterführung sozusagen. Die Christen, die da entstanden sind, die in Gruppen zusammen sind, die vielleicht noch gar nicht so klar sehen, wir sind hier Gemeinde Jesu jetzt. Nun, ein Blick würde uns helfen, das habe ich jetzt nicht, eine Landkarte, denn sie waren gezogen von, also wenn ich es in eure Richtung zeige, nach Osten, nämlich von Antiochia, Ikonion, Lystra, Derbe. Wenn sie weitergezogen wären, wäre der nächste größere Ort Tarsus gewesen. Den kennen wir, das war die Heimat von Paulus. Da hatte er schon, bevor ihn Barnabas nach Antiochien holte, sicher das Evangelium verkündigt, in der Synagoge und so weiter. Und danach wären sie heimgekommen. Das wäre also durchaus möglich gewesen, da weiterzugehen, durch Tarsus, da mal kurz in Paulus, was immer bei seiner Familie oder Verwandtschaft, auszuruhen und dann weiter nach Hause, nach Antiochien, in die Heimatgemeinde. Das tun sie nicht. Sie sehen offensichtlich diese neuen Christen brauchen unsere weitere Hilfe. Wir können nicht einfach hier weiterziehen, sondern wir müssen zurückgehen. Wir müssen diese Christen nochmal aufsuchen. Die brauchen noch eine ganze Menge von uns. Sie brauchen Ermutigung und Stärkung. Es waren überall neue Christen, die zum Glauben gekommen waren und erlebt hatten, wie Paulus und Barnabas Widerstand erlebten, fliehen mussten, überhaupt ihr Leben retten mussten, indem sie abgehauen sind. Und da war sicher auch die Frage, wie lange wird es dauern, bis das uns passiert? Wann sind wir dran sozusagen mit dieser Ablehnung, dass uns diese so eine Ablehnung treffen wird? Und die Apostel haben sie einfach ermutigt und gestärkt. Und zweitens, habe ich das auch schon hier? Nee. Sie haben ihnen klare Lehre gegeben. Sie haben ihnen gesagt, es ist nicht ungewöhnlich, dass Widerstand kommt, wenn das Evangelium verkündigt wird. Wenn Menschen sich Jesus zuwenden und abwenden von den Götzen, den Nichtsen, so wie sie es hier in Derbe klar gesagt hatten. Ihr müsst auch damit rechnen. Durch Bedrängnisse werden wir ins Reich Gottes eingehen. Damit müssen wir rechnen. Alle Christen, wir haben in Europa so lange Frieden gehabt und eben nicht Verfolgung von Christen. In der Nazizeit gab es das ja auch, aber schon lange jetzt. Und in manchen Ländern wie England oder Nordamerika noch länger als hier bei uns. Frieden einfach und innere Ruhe in diesen Ländern. Die Christen konnten einfach Christen sein, ihr Christenleben in Ruhe leben. Das ist Geschenk Gottes oder das ist, weiß ich nicht, Gnade Gottes. Das ist auch besondere Verantwortung, dass wir nämlich diese Freiheit nutzen, um das Evangelium weiterzutragen. Das ist auch schon, kann man sagen, geschehen. Von England ausgehend ist Mission der Welt begonnen worden und in viele Länder sind Missionare ausgegangen, von England, von USA, von Kanada, von natürlich auch dann Deutschland. Also diese Länder, denen Gott diesen Frieden und die Ruhe gegeben hat, haben stückweit auf jeden Fall diese Möglichkeiten auch genutzt. Gemeinden brauchen Struktur und Ordnung, das war ihnen auch bewusst. Denn wenn eine Gruppe zwar natürlich unter Jesus, dem Haupt, lebt, unter dem Oberhirten, wie es in der Apostel Petrus bezeichnet, Jesus, der Oberhirte, und sich und die anderen Ältesten bezeichnet er dann als Hirten, die aber unter dem Oberhirten, natürlich. Aber Jesus bleibt unsichtbar und offensichtlich ist es von Gott her gesehen, es hat es immer im Alten Testament auch gegeben, menschliche Leitung. Unter natürlich der göttlichen Leitung, unter der Führung des Oberhirten Jesus Christus, menschliche Leitung, sichtbare Leitung. Es werden Älteste gesucht, das heißt nicht unbedingt die allerältesten Leute, das wäre ja einfach gewesen, schauen wir mal, Geburtsdaten, zack, haben wir die, sondern es werden reife Menschen im Glauben gesucht. Älteste, nicht nur Lebensalter, sondern die Reife ist das Entscheidende. Entscheidend, wie wir dann später sehen, wenn der Apostel Paulus an Titus, an Timotheus schreibt, was wichtig ist an einem Ältesten, ist, dass sie ja ein vorbildhaftes Leben führen, an dem sich andere orientieren können. Wie haben die Apostel die Ältesten bestimmt? So heißt es ja hier, wenn wir die erste Situation anschauen und diese Situation zusammen, die erste Situation, wo Mitarbeiter eingesetzt werden, ist das Apostelgeschichte 6, wo dann Stephanus, Philippus zu dieser Gruppe gehören, die eingesetzt werden, als für besondere Aufgaben. Da heißt es, da sagen die Apostel, schaut euch um nach 7 Männern. Die Gemeinde soll sich umschauen. Die Apostel belegen dann ihre Hände auf sie, segnen sie, setzen sie in diese Aufgabe ein. Aber die Gemeinde schaut sich um, die sucht diese entsprechenden Menschen. Wenn wir jetzt hier hineinschauen und genauer hinschauen, in die griechische Sprache in diesem Fall ist das hilfreich, dann finden wir da ein Wort für dieses älteste Bestimmen. Das heißt, Chairotuneo setzt sich aus zwei Worten zusammen, nämlich aus dem Wort für Hand und Ausstrecken. Hand ausstrecken. Die wurden also bestimmt durch Hand ausstrecken. Und ich glaube, nicht die Apostel haben die Hände ausgestreckt, sondern die Gemeinde. Ich weiß nicht genau, wie es abgelaufen ist. Vielleicht so, dass die Apostel gefragt haben, ihr kennt euch jetzt seit ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Wen würdet ihr als eure Leitung vorschlagen? Und dann hat der eine die Hand ausgestreckt und hat gesagt, ich glaube, der ist der richtige Mann. Der andere hat die Hand ausgestreckt und hat gesagt, da haben wir den richtigen Mann. So kann es abgelaufen sein. Vielleicht weiß ich nicht, dass es sozusagen mehr wie bei uns abgelaufen ist, dass ein paar Leute gefunden wurden, über die dann sozusagen demokratisch gewählt wurde. Vielleicht eher dieser erste Weg, dass aber die Gemeinde ist beteiligt. Das ist auf jeden Fall klar. Diese Apostel oder diese Ältestenbestimmung ist nicht einfach nur eine Sache von den Aposteln, die von oben her sozusagen da einfach ein paar Leute rausgreifen und die einsetzen oder die beten und sagen, Herr, zeig uns, ohne die Gemeinde zu beteiligen. Nein, die Gemeinde ist wesentlich beteiligt, auch ja bei uns heute. Wir nehmen dann einen richtig demokratischen Prozess, aber die Beteiligung der Gemeinde finden wir hier genauso. Die ist richtig, die ist wichtig. Ist nicht irgendjemand da, der der Gemeinde irgendeinen Leiter vorsetzen könnte. So ist es nicht in der Gemeinde Jesu. Damals nicht und heute nicht. Die Gemeinde braucht aber Struktur und Ordnung und menschliche, sichtbare Leitung. Und diese Leitung muss natürlich bewusst unter der Leitung des Herrn, der das Haupt der Gemeinde ist, unter der Leitung des Herrn, der Oberhirte seiner Gemeinde ist, stehen. In 1. Korinther 14, es heißt es, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Und dann gibt es eine Fortsetzung, die heißt nicht, Gott ist ein Gott der Ordnung. Nein, Gott ist ein Gott des Friedens. Ordnung alleine, starre Ordnung, tote Ordnung ist nicht das, was Gott will. Am einfachsten ist die Ordnung zu halten auf dem Friedhof. Das ist aber nicht Gottes Ziel. Gemeinde ist lebendig. Und da geht es um Frieden miteinander und dann eben aus diesem Miteinander ein Zusammenstehen, ein an einem Strang ziehen, ein Zusammenarbeiten auch unter letztlich dem Haupt Jesus Christus hin zu seiner Ehre. Frieden ist das, was der Herr will. Es passiert, und ich möchte noch kurz, dass auch sozusagen die Wirklichkeit sieht ja oft leider anders aus in Gemeinden heute, dass nicht immer Frieden ist und man nicht immer an einem Strang zieht und zusammenarbeitet und diesen Frieden bewahrt, sondern es gibt Gruppenbildung in Gemeinden, es gibt dann ein Gegeneinander, wo eine Gruppe sich gegen die andere stellt oder gegen die Leitung stellt, wo man letztlich dann einander bekämpft, statt mit zusammenzustehen, um den geistlichen Kampf im Namen Jesu Christi zu führen in dieser Welt. Der Friede, der in der Gemeinde geht, verloren. Das Endresultat solcher Gruppenbildung in der Gemeinde sind oft Spaltungen, dass sich Gruppen dann abspalten, die Gemeinde verlassen. Es kann so weit gehen, dass Gemeinden einfach kaputt gehen und gar nicht mehr weitermachen können, weil sich keine größere Gruppe findet sozusagen, wo wirklich noch Einheit und Frieden herrschen, die sagen würde, wir in aller Bescheidenheit machen aber irgendwo weiter. Die Aufgabe jedes Einzelnen ist es, laut dem Apostel Paulus im Epheserbrief, ich habe das auch nicht aufgeschrieben, leider habe ich irgendwo erst ein bisschen im Nachhinein dann noch so klar gefunden, den Frieden zu halten, die Einheit zu bewahren. Da heißt es im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 1 bis 3, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit und Demut bewusst, begegnet den anderen freundlich, habt Geduld miteinander, ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Verband mit Frieden zu bewahren. Es ist also eines ganz klar, die Einheit in der Gemeinde ist ein Geschenk Gottes, dadurch, dass wir alle den einen Heiligen Geist haben, alle den einen Herrn, Jesus Christus, alle den einen Gott, den Vater im Himmel ehren und sagen, ich bin ein Kind Gottes. Diese Einheit ist gegeben, die müssen wir nicht erst machen, aber unsere Aufgabe ist es, diese Einheit zu bewahren. Und da geht der Apostel so weit, dass er sagt, ertragt einander. Es kann sein, dass das nicht immer so einfach ist, den Frieden in der Gemeinde zu halten, aber er sagt, ertragt einander in Liebe, bemüht euch sehr, heißt es hier in dieser Übersetzung, die Einheit, die der Geist gewirkt hat, im Verbund mit dem Frieden zu bewahren. Das ist Aufgabe von uns allen, von jedem Einzelnen. Und dazu, das bedeutet, dass eben wenn da die Versuchung wäre, jetzt eine Gruppe zu bilden, die gegen die Gemeindeleitung ist und gegen die Gemeindeleitung beginnt zu arbeiten, dass du sagst, nein, das kann ich nicht. Hier im Wort steht es, ich soll mir Mühe geben, diese Einheit zu bewahren. Ich soll auch den anderen in Liebe ertragen, auch wenn es schwer ist. Gruppenbildung gegen die anderen in der Gemeinde darf es nicht geben in der Gemeinde Jesu. Das ist klar und deutlich im Wort Gottes. Und ich möchte es deshalb auch so klar sagen. Der Herr will, dass wir einander in Liebe begegnen und uns ertragen gegenseitig. Er will, dass wir uns bemühen, diese Einheit, die er gegeben hat, zu bewahren. Gemeinde im Namen Jesu Christi zu sein, Gemeinde Jesu Christi hier am Ort, die ihn gemeinsam miteinander verherrlicht und es nicht, wo der Einzelne es nicht zulassen darf und zulassen wird, dass diese Einheit durch dich, durch mich gestört oder zerstört wird.